Guten Morgen miteinander. Ihr wisst, dass ich eigentlich praktisch nichts mehr lesen kann und darum wird Annelies, meine Frau, immer die Folien lesen. Und ich sage dazwischen etwas. Und wir haben heute ein wunderschönes Thema und vielleicht kann jemand noch die Verheißungen zählen, die wir heute durchnehmen. Unzählige Verheißungen. Komisch ist nur, dass es in einem Thema ist, das wir oft nicht anschauen. Oder wo ich viele Gläubige kenne, die sagen, heikles Thema. Liest man lieber nicht. Aber wir wollen ja das andere lesen. Da gibt es sehr, sehr viele Verheißungen. Und wir lesen jetzt den Text zur Predigt aus Hebräerbrief, Kapitel 12, die Verse 26 bis 28.
Seine Stimme hat zu jener Zeit die Erde erschüttert, jetzt aber verheißt er und spricht, Haggai 2,6, noch einmal will ich erschüttern nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert werden kann, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll, damit allein das bleibe, was nicht erschüttert werden kann. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein und Gott so dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer.
Danke. Also wir haben heute das Thema, wir empfangen ein unerschütterliches Reich. Das ist das Thema von heute und das ist nach Hebräer 12, 29, wo es heißt, lasst uns dankbar sein, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen. Und zum Zusammenhang im Hebräer 12 möchte ich noch etwas sagen. Das Kapitel beginnt ja mit diesen schönen Versen, wo es heißt, wir laufen in einem Wettkampf und wir legen alle Lasten ab, indem wir auf Jesus blicken. Und dann im Vers 3, damit wir in unserem Lauf nicht ermüden und ermatten. Also gemeint ist im Leben, dass wir nicht ermüden und ermatten. Und dann ab Vers 4 kommt die ganze Unterweisung über Züchtigungen. Und Züchtigung, wenn der Herr lieb hat, den züchtigt er. Das ist eben ein schwieriges Thema. Und die große Unterweisung und das Krasse ist, dass es da die beiden Seiten so klar schildert. Bitter oder better, sagen die Engländer, also die Engländer. Besser oder bitter? Die zwei Seiten krass in diesen Versen. Wir nehmen es auch ein bisschen durch. Und am Schluss kommen eben diese Verse von der Erschütterung, dass Gott sagt, ich will noch einmal erschüttern. Und wenn man dann im Zusammenhang sieht, was geht es, dann liest man vom Volk Israel, wie sie in der Wüste waren vor dem Berg Sinai. Und da ist ihnen ja Gott begegnet, dem ganzen Volk. Und es heißt dort, der Berg Sinai, der erbebte. Also der bebte und man liest da, wie Gott dem Volk begegnet ist, mit seiner Stimme, mit der Posaune, mit Rauch, mit Donner. Aber das gesamte Ziel war ja, dass Gott dem Volk Israel begegnet und dann 2. Mose 20, da übergibt er das Gesetz. Also die Gesetzestafeln. Eigentlich Gottes Begegnung, zuerst Erschütterung, aber das Ziel ist Gott begegnen. Die göttlichen Maßstäbe kamen zum Volk Israel. Klar, wir lesen dann eben auch, wie das Volk schon erschrocken ist. Die haben gemerkt, das ist ein heiliger Gott. Und sie haben am Schluss zu Mose gesagt, geh eher du zum Reden, oder? Das ist uns eine etwas schwierige Sache. Aber grundsätzlich, Erschütterung führt zum Unerschütterlichen. Und das ist der Inhalt von Hebräer 12. Und wir wollen jetzt bei der Züchtigung. Züchtigung ist ja eigentlich mehr eine Erschütterung, könnte man sagen, im persönlichen Leben. Der Begriff Erschütterung geht mehr aufs Ganzheitliche, also auch heilsgeschichtlich. Im Blick auf die Gemeinde Jesu, im Blick auf das Volk Israel. Gut, genug zum Zusammenhang. Aber jetzt schauen wir noch kurz die zweite Seite von der Züchtigung an, also wie es eben auch geschehen kann, nur dass ihr auch darüber informiert seid. Im Hebräer 12 steht ja auch von der bitteren Wurzel. Und Daniel liest jetzt diese Verse.
Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Dass nicht jemand sei, ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte.
Genau, da wird jetzt gezeigt, ich denke, ihr habt schon mal von dem gehört, oder? Die bittere Wurzel. Und wenn man jetzt diese zwei Verse anschaut, dass er sagt, seht darauf, achtet darauf. Ist noch interessant, Selbstverantwortung, schau darauf. Und dann diese krassen Dinge, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, nicht eine bittere Wurzel aufwachse, Unfrieden anrichte, viele dadurch unrein werden. Und nachher nimmt er das Beispiel von Esau, der dann das Erstgeburtsrecht eigentlich verkauft hat wegen einer Speise und das nicht sei ein Abtrünniger. Versteht ihr? Krasse Verse. Und ich kenne Gläubige, die sagen, das lese ich schon gar nicht mehr. Aber ich sage, wir müssen ja klar auch mal hinsehen, wie wenn in uns drin eine bittere Wurzel aufwächst, was die geistlichen Folgen sind. Und die Verheißungen gehen ja genau ins Gegenteil, dass im ganzen Hebräer 12 nur steht, in Züchtigungen, in Erschütterungen erlebst du die Nähe Gottes, du kannst Gott ganz neu begegnen. Aber die andere Seite, die ist auch krass. Und ich meine, ich erlebe eben beide Seiten, muss ich ehrlich sagen. Aber darum ist es mir so ein Anliegen, dass wir da auch mal das behandeln können. Was schauen wir jetzt an? Also wie bewertet das Wort Gottes Erschütterungen? Wohin will uns Jesus führen? Und die andere Frage, wie erlebe ich Züchtigungen oder Erschütterungen in meinem Leben? Wisst ihr, das sind die geistlichen Ziele, was Jesus will und wie ich sie erlebe. Das ist ein Riesenunterschied. Und wir schauen das jetzt an, wenn wir es jetzt vom Unerschütterlichen anschauen. Also was heißt das? Wir haben ja das Ziel unerschütterlich. Wir empfangen ein unerschütterliches Reich, versteht ihr? Etwas, das nicht erschüttert werden kann. Und Die Synonyme sind ja standhaft, festes Fundament, ich wanke nicht. Oder unveränderlich, bleibend. Und wenn man es auf einen Menschen anschaut, dann kann man sagen, ist es so diese Zielbewusstheit, die Unbeirrtheit, man macht Schritte, man geht vorwärts. Aber jetzt die Frage an uns, machen jetzt eine kleine Umfrage. Wenn wir jetzt in unserem Leben anschauen, Züchtigung oder Erschütterungen, weißt du, wenn du so im Leben erschüttert wirst, du wirst vielleicht mal arbeitslos oder einfach persönliche Schicksale, sagen die Leute, wie erleben wir das oder wie nehmen wir das wahr? Macht eine Umfrage, ruft es einfach laut in die Gemeinde. Also wenn ihr euch das wagt, oder? Was meint ihr? Wie erlebt ihr es so? Traurigkeit, jawohl. Ja, also Flucht, ja. Wie? Not, ja.
Wut,
genau. Wie?
Ohnmacht,
genau.
Zweifel.
Hass,
Hilflosigkeit
oder man könnte einfach sagen auch Unsicherheit. Oder ja, aber wo sind denn da jetzt die positiven Dinge? Das ist eben das, ist das Krasse, versteht ihr? Im Leben drin, wenn man das erlebt, dann sagt unser Körper, unsere Gefühle sagen völlig etwas anderes. Und das dann geistlich anzuschauen und dass der Herr uns die andere Seite beleben kann, das ist gar nicht einfach. Und die Bitterkeit, wie schnell die kommt, tragisch. Aber dessen müssen wir uns auch bewusst sein. Im Leben drin nehmen wir Züchtigungen oder Erschütterungen eher oder praktisch immer negativ wahr. Und ich merke auch, kaum ein Christ sagt mir, schau, das ist doch super, da kannst du Jesus erst recht erleben. Schau es mal geistlich an. Ja, aber das ist ja die Wahrheit. Jetzt schauen wir diese Seite an, oder? Wenn wir jetzt im Hebräer 12 von unserem Predigtext hergehen, schauen wir einfach mal an, was da für Verheißungen drinstehen.
Seine Stimme hat zu jener Zeit die Erde erschüttert, jetzt aber verheißt er und spricht, Haggai 2,6, noch einmal will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert werden kann, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll, damit allein das bleibe, was nicht erschüttert werden kann. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein.
Und wir haben das schon geklärt, oder damals, das ist eben die Gemeinde, die Zeit von Mose, wo Gott auch zum Volk geredet hat, wo er seine Stimme erhoben hat. Aber wenn wir jetzt die Verheißungen anschauen, dann haben wir hier 4 Punkte drin. Ich habe es im Text extra unterstrichen. Und ihr könnt nachher die Blätter mitnehmen, weil es ist wichtig, dass wir dann diese Verheißungen auch kennen. Und das heißt hier ganz klar, er verheißt und spricht noch einmal. Und er sagt, es ist eine Verheißung, Gott spricht so. Punkt 2. Es soll verwandelt werden, was erschüttert ist, oder? Also das, was erschüttert werden kann, soll verwandelt werden, damit allein das bleibe, was nicht erschüttert werden kann. Stellt euch das mal vor. Das ist wunderbar, wenn ich dann in einer Krise sitze und ich sagen kann, damit allein das bleibe, was nicht erschüttert werden kann. Ist doch eine super Verheißung. Und dann der 4. Punkt, damit wir ein unerschütterliches Reich empfangen. Gut, jetzt gehen wir zum Haggai-Text. Es wird ja hier dieser Text aus Haggai 2 zitiert. Und wenn wir dort die Verse lesen, im Propheten Haggai, dann sehen wir, wie das Wort Gottes solche Erschütterungen bewertet. Und ja, wir lesen den ersten Teil.
Sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaoth. Nach dem Wort, das ich euch zusagte, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist soll unter euch bleiben. Fürchtet euch nicht.
Genau, da haben wir wieder 5 Punkte drin. Also das ist noch vor dem eigentlichen Text, der zitiert wurde. Das da heißt, seid getrost, alles Volk. Interessant ist dann noch der Hinweis, und arbeitet. Das ist speziell, aber sei getrost. Und, denn ich bin mit euch. Und achtet mal, spricht der Herr Zebaoth, wie viel mal das vorkommt. Und nach dem Wort, das ich euch zusagte, das hat er ihnen schon zugesagt in Ägypten, versteht ihr? Verheißung, die wird bestätigt. Und zwar, Ägypten war ja das Haus der Sklavenschaft. Wunderbare Verheißung. Mein Geist soll unter euch bleiben, fürchtet euch nicht. Dann der zweite Teil von Haggai 2.
Denn so spricht der Herr Zebaoth, es ist nur noch eine kleine Weile, so werde ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene erschüttern. Ja, alle Heiden will ich erschüttern. Da sollen dann kommen alle Völker Kostbarkeit, aller Völker Kostbarkeiten, und ich will dies Haus voll Herrlichkeit machen, spricht der Herr Zebaoth. Denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr Zebaoth. Es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer werden als die des ersten gewesen ist, spricht der Herr Zebaoth. Und ich will Frieden geben an dieser Stätte, spricht der Herr Zebaoth.
Genau, und dieser Vers 6, der wird jetzt in Hebräer 12 zitiert. Eben noch einmal will ich erschüttern Himmel und Erde, das Meer und das Trockene. Und nachher, ich will alle Heiden erschüttern. Ja, alle Heiden will ich erschüttern, dass im Grunde genommen Gott diesen Heiden begegnen will, natürlich durch Erschütterung. Aber das ist eine wunderbare Zusage. Und darum weiß man auch, dass diese Verheißung sich auch auf die Heiden bezieht oder auf die Gemeinde Jesu oder auch auf das Volk Israel. Wenn wir dann lesen, ich will dieses Haus voll Herrlichkeit machen, Vers 7. Dann bezieht man das auf die Gemeinde Jesu, wie auch auf das Endzeitgeschehen mit Israel, wie auch im Blick auf die Heiden, dass die erschüttert werden können und das auch erleben. Und nachher, dass es dann heißt, es soll die Herrlichkeit in diesem neuen Haus größer werden als im früheren. Das ist ja eigentlich logisch, oder? Was die Gemeinde Jesu erlebt oder was Israel in der Endzeit erleben wird, das wird eine größere Herrlichkeit sein. Und ich will Frieden geben an dieser Stätte. Alles Verheißungen, spricht der Herr Gott Zebaoth, oder? Ganz klar, der Herr der Heerscharen, oder? Das ist so ein Hinweis, er wird es schaffen. Er streitet dafür. Und wir gehen jetzt einen weiteren Text an, wo wir uns eben auch die beiden Seiten überlegen müssen. Also wir nehmen jetzt einfach einen Text aus Hebräer 12, ab Vers 4. Dort, wo so die Züchtigung beschrieben wird. Und wisst ihr, wenn ich diesen Text lese, dann habe ich exakt die beiden Seiten drin. Das Saumühsame, wo ich es nicht verstehe. Und wenn man aber schaut, wie Gott es beschreibt, was er will, dann hat man eindeutig die Verheißungen drin. Und ich sage euch, Annelies, lies mal diesen Text. Und ich habe im Text das Negative, ich sage jetzt, das ist meine Erfahrung, wie ich es empfinde. Das habe ich kursiv gemacht, gell? Und das Positive unterstrichen. Weil ich finde es wichtig, wir müssen ja die Verheißungen Gottes, die lesen wir, aber unser Erleben, das müssen wir auch anschauen. Und ich habe extra für mich den Test gemacht, was empfindest du jetzt negativ, wenn du einfach menschlich, emotional denkst. Und dann liest mal diesen Text, dann gehen wir ihn durch.
Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt bereits den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu seinen Kindern. Sprüche 3,11 folgende. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst.
Genau, und ich zähle euch nur die Punkte auch von mir, wie ich das Negative zuerst, menschlich, irdisch, emotional. Dann sage ich, es ist nicht genug. Oder? Fangst du so an, dann denkst du, es reicht ja nie. Ich kann machen, was ich will. Ihr habt noch nicht. Dann, zweiter Punkt. Aufs Blut widerstehen. Warum muss ich immer krampfen? Immer widerstehen. Erziehung, es heißt Erziehung des Herrn, aber Erziehung, sau mühsam. du wirst gestraft. Also, was soll da gut sein? Verstehst du? Den züchtigt er, also ist auch Erziehung, aber normal menschlich ist negativ. Schlägt jeden Sohn. Also, was soll da gut sein? Und nachher Vers 7, ich muss noch dulden. Versteht ihr? Menschliche Seite. Jetzt, wenn wir aber das Positive anschauen, wie der gesamte Text wirkt, was das Wort Gottes eigentlich sagt und was es uns verheißt, da habe ich 10 Punkte für mich gefunden. Ich kann ja auch widerstehen bis aufs Blut im Kampf gegen die Sünde. Versteht ihr? Wenn wir so leben. Versteht ihr? Super. Wenn du widerstehen kannst in diesem Maße, totaler Kämpfer, bis aufs Blut gegen die Sünde, hey, das ist Überwinterleben, oder? Du kannst auch so auffassen. Und dann habt bereits den Trost vergessen. Verstehst du? Das ist ja ein Trostwort. Trostwort habe ich gar nicht mehr gewusst. Und der zu euch redet wie zu seinen Kindern. Also er spricht mich an als Kind. So sieht es Gott. Mein Sohn. Wisst ihr, wie viele Leute ich kenne, die haben das nie erlebt in ihrem Leben, dass der Vater mal gesagt hat, mein Sohn. Das ist aber Gottes. Das sagt er zu mir, du bist mein Sohn. Ich akzeptiere dich voll. So wie du bist, ich liebe dich wie mein Sohn. Beispiel verlorener Sohn. Achte nicht gering die Erziehung des Herrn. Also, dass man ja sagen kann, Erziehung ist ja im Grunde genommen etwas Positives. Du kommst voran, du lässt Dinge los, wo du dich selber ausbremst. Das ist überall so, das wissen wir. Erziehung im Elternhaus, wenn sie gut ist, dann bringt sie dich vorwärts. Erziehung in der Schule, im Studium, überall, ihr wisst, die richtig erzogen sind, die auch Selbstdisziplin dann leben können, da hast du am Schluss 3 Doktortitel. Oder? Ist nur die Frage, wie wird dein Leben erzogen, wie kannst du nachher leben? Also, Erziehung ist eigentlich etwas Gutes. Und dann hier, und verzage nicht. Wisst ihr, das habe ich schon immer überlesen. Und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Und dann, denn wenn der Herr lieb hat, klar, das ist immer wieder ein Riesenspannungsfeld, aber wenn du sagen kannst, wenn er mich züchtigt und ich komme voran, ich habe dann am Schluss meine 3 geistlichen Doktortitel, dann sagst du, ist doch gut. Und schlägt jeden Sohn, oder? Also klar, merkt ihr die Spannung, aber jeder Sohn. Und wenn dann ein Vater züchtigt oder schlägt, dann macht das, dass der Sohn vorwärts kommt. Den er annimmt. Annimmt. Wunderbarer Punkt. Und es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wisst ihr, was die Tatsache ist? Die Leute, die am meisten manchmal gedrückt werden, das sind auch die stärksten Kämpfer. Die suchen vielleicht am allermeisten den Herrn. Ist auch eine Realität. Aber merkt ihr die beiden Seiten? Ist wichtig, dass wir das sehen. Und dann haben wir den nächsten Vers, wir wollen jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber wir lesen ihn noch. Da haben wir auch wieder beide Seiten drin. Züchtigung, was es menschlich bedeutet, aber das Ziel Gottes.
Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit.
Genau, auch typisch die beiden Seiten, was mir so hilft, dass immer die beiden Seiten vorkommen. Ist Leid. Züchtigung scheint uns Leid zu sein. Stimmt. Ich muss ja mich gar nicht verstellen, wenn ich das Leidvolle in der Züchtigung merke, steht ja drin. Aber es geschieht, kommt Frucht raus, Friede, Gerechtigkeit. Und was hier drin noch steht, die sich durch sie haben üben lassen. Also durch Erschütterungen, Züchtigungen, da übst du, da trainierst du. Wisst ihr, und das ist mir kürzlich bewusst geworden, wir waren auf einem Schiff in der Nordsee. Und Nordsee, da stürmt. Und das war zwar ein riesengroßes Schiff, aber den hat es durchgeschüttelt. Plötzlich sind wir da gelaufen und weng, weng. Der Boden ging weg, oder? Der hat ja nur ein bisschen geschwankt, oder? Aber das war so schlimm, dass gewisse Leute, die konnten gar nicht mehr gehen, die mussten gleich absitzen, es wurde ihnen schlecht. Typisches Beispiel von Erschütterung im Schiff. Und klar, wir mussten dann so rumlaufen, natürlich, uns tasten durch die Gänge, sind wieder so geflogen. Typisches Beispiel von Erschütterung. Und am besten ist natürlich, wenn du im Bett liegst und dann fühlst du dich wie in der Wiege früher, oder? Aber das Krasse war, wir haben dann die Kellner im Restaurant beobachtet, die haben das Geschirr abgetragen, volle Tablets gefüllt und dann sind die so rumgelaufen, oben und durch die Reihen voll durchgerannt. Und wir gehen den gleichen Weg und schauen, wo kommen wir an den Tischen vorbei, an den Leuten, es rührt uns herum. Da habe ich gedacht, dass die Kellner, wieso rennen die so herum? Volles Geschirrtablett. Geübt. Interessant, dass das die Bibel auch sagt im Blick auf Züchtigungen. Ist auch eine Qualität, glaubt ihr? Nächster Vers, könnt ihr selber mal durchlesen, sind einfach auch Verheißungen, gerade beim Thema Züchtigungen. Auch Hebräer 12, Verse 15, 16, stimmt.
Nein, 12 und 13.
12 und 13, ja.
Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde.
Es ist doch auch tröstlich, dass wieder steht, die müden Hände, die wankenden Knie, du kannst straucheln, lahm, blockiert. Machst keine Schritte mehr. Es wird ja gesagt. Und wenn ihr dann diese Verse lest in Jesaja 35 und Sprüche 4, daher kommt das Zitat, dann seht ihr eine riesen Fülle. Einerseits, wie unser Zustand sein kann, aber was dann Gott macht. Sichere Schritte, gesund werden, Stärkung, oder? Das steht ja drin. Gut, wir gehen weiter.
Dieses noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert werden kann, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll, damit allein das bleibe, was nicht erschüttert werden kann.
Genau, also das verwandelt werden. Ich meine, wir haben jetzt einfach gesehen, eigentlich das Ziel Gottes ist immer, dass wir in solchen Sachen wachsen, dass das Unerschütterliche hervorkommt. Und ich habe gedacht, ich erzähle das euch an meinem Zeugnis. Weil das Unerschütterlichwerden hat zwar einen strategischen Sinn im Blick auf die Gemeinde Jesu, auf das Volk Israel, auf unsere Zukunft, aber es hat auch einen persönlichen Punkt, dass ich das persönlich auch erlebe. Und Unerschütterlichkeit in der Welt, wenn du mal überdenkst, was ist unerschütterlich? Dann ist es immer Gottes Majestät, sein Reich, seine Herrlichkeit, die Erlösung Jesu Christi, die ist unerschütterlich. Auch das ganze Geschehen in dieser Welt, auch wenn es in die Endzeit geht, bis Jesus wiederkommt, das ist unerschütterlich. Da wird die Gemeinde Jesu das erfüllen, was Jesus will. Und das Volk Israel wird diesen Weg gehen, bis Jesus wiederkommt. Und es ist immer unerschütterlich, versteht ihr? Ich denke, das wissen wir alle, dass wenn Gottes Wesen ist unerschütterlich, egal was hier unten läuft. Aber persönlich, oder? Ist sein Weg. Und ich erzähle euch einfach ein Beispiel. Wie man das menschlich auch erleben kann. Und ich habe ja wegen meiner Sehbehinderung, wo wir da in diese Gemeinde kamen, da habe ich so liebe Geschwister gefunden, die, Die haben gesagt, ja, Jesus kann ja Blinde heilen. Das glaube ich voll und ganz. Und dann haben sie für mich gebetet. Am Gebetsabend wirklich wunderbare Geschwister. Und ich habe Verbesserung gemerkt. Wirklich, das ist wunderbar, wenn man plötzlich besser sieht. Wenn du die Details siehst, die Sterne siehst und nach Hause kommst und die ganze Wohnung ist heller und ich sehe die Bettdecke, sage, hey, was ist los? Sind alles neue Birnen drin? Nein, ich sehe einfach besser. Und das hat mich natürlich, da suchst du den Herrn. Ist doch alles möglich. Aber wisst ihr, was dann geschehen ist? Da kam plötzlich so eine riesen Angst auf in meinem Herzen. Absolut krass tiefe Angst. Und immer dann, wenn sie begonnen haben zu beten. Und wenn ich einfach die Angst vor der Heilung. Riesenangst. Und das war so krass, ich habe das nicht mehr ausgehalten und ich musste meinen Geschwistern sagen, du, ich ertrage das nicht mehr. Komisch, denkst du, also spinnst. Aber es war halt die Tatsache, die Angst war so riesengroß. Und ich habe es meinen Geschwistern gesagt, ich weiß nicht warum und sie haben auch nicht gewusst, warum jetzt diese Angst kommt. Und ich denke dann, man treibt mal diese Angst aus. Wir haben dafür gebetet, dass die Angst weichen muss. Aber die ging nicht weg. Und wisst ihr, das ist so eine Erschütterung. Für mich persönlich habe ich wieder gedacht, blöd, oder? Jetzt hast du mal Verbesserungen in deiner Sehbehinderung, dann wird das erschüttert, weg. Oder? Und dann habe ich natürlich, und wenn ich dann noch den Sinn, also die eigentliche Angst mir überlegte, warum habe ich Angst vor der Heilung, bei Heilungsgebeten, warum kam die? Und ich habe das gefragt, was ist dann der eigentliche Inhalt der Angst? Und wisst ihr, was der eigentliche Inhalt war? Dass ich gedacht habe, wenn ich geheilt würde, könnte ich kein Wort sagen zum Zeugnis. Sagst du also, das habe ich mir so überlegt, oder? Und habe dann mein Leben angeschaut. Oder? Ich habe früher Kurse gegeben für persönliche Evangelisation. Wie gibst du ein Zeugnis? Und wie kannst du Leute in ein Gespräch verwickeln über den Glauben? Und dazu muss ich sagen, ich habe 20 Jahre gepredigt. Hunderte, Tausende von Predigten. Warum? Wir haben ja nicht nur jeden Sonntag gepredigt, sondern jeden Tag. Und manchmal am Wochenende 6 Mal, oder? Und da gewöhnst du dich an das. Und dann habe ich mir überlegt, und jetzt hast du so eine Angst, dass du sagst, bei deiner Heilung, ich würde wieder sehen und dann könntest du kein Wort sagen. Und ich habe natürlich überall herumgefragt, wisst ihr, gesucht, das kann nicht sein. So unmöglich, so absurd. Aber wenn du die Angst erlebst, dann musst du hinschauen. Und ich habe überall gesucht. Bei allen Seelsorgen, bei Freunden, in meiner Familie, mit den Kindern diskutiert. Hast du schon so etwas mal erlebt? Woher könnte das kommen, diese Angst? Keine Antwort. Aber wisst ihr, Erschütterung, was sagt die Bibel? Du suchst Jesus neu. Und selig sind die Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit. Sie werden satt werden. Das Suchen ist nicht verboten, das Hungern, das Dürsten, voll voran. Zum Glück hat mir das immer wieder der Heilige Geist belebt. Lass dich nicht drücken, suche umso mehr. Und wie ging es dann weiter? Der Schlüssel kam dann, wir haben in dieser Zeit Kurse besucht in Deutschland für Traumabegleitung und die haben uns dann das mal von dieser Seite her erklärt, wenn ein Trauma geschieht, ist das wie ein zerbrochenes Herz. Ja, es gibt ja viele Bibelstellen in der Bibel, dass wir zerbrochene Herzen haben können. Und sie haben das erklärt, das ist wie ein, wenn du ein Glas zerbrichst, gibt es Scherben. Und jetzt ist halt von deinem Herzen bei schwierigen Situationen ist ein Scherbe entstanden. Und was machst du mit dieser Scherbe? Der wird eingepackt oder eingefroren. Und auf dieser Scherbe ist dann die schlimme Erfahrung aufgepackt. Wie verwachsen. Und diese Scherbe, die steckst du natürlich weg. Deckel drüber, zumachen, die darf nicht hervorkommen. Nur, das ist aber in dir drin. In dieser Scherbe ist etwas von deiner Person dabei. Und die haben uns dann erklärt, dann kannst du doch die Scherbe nicht raustreiben. Ist ja etwas von dir. Natürlich, der Feind hat auch seinen großen Anhang drauf, ist klar. Und die haben das erklärt, wenn Gott sagt jetzt nicht einfach die Scherbe entsorgen wie beim Glas, sondern er will die Scherbe heilen, er nimmt das Teuflische weg und die Scherbe, das Teil von mir, kommt zurück. Ganz einfach vom Prinzip her. Völlig einfach, völlig logisch. Tragisch ist nur, solange die Scherbe verdeckt sind, da sind wir dann geübt, das Zeug runterzuhalten, zu überdecken. Aber die können sich melden. Bei gewissen Auslösern melden sie dich. Und in der Ausbildung drin habe ich genau gewusst, total klar. Ich habe so eine Scherbe, die kommt hervor beim Heilungsgebet mit dieser Angst. Aber wo ist jetzt die Scherbe? Das ging dann natürlich weiter. Dann eines Tages kam da meine Tochter in mein Büro. Und weil wir so über alles diskutiert haben, wusste die natürlich auch um meine Angst bei Heilungsgebeten. Und die wusste auch von meinen früheren Erlebnissen als Knabe. Oder? Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen. Und da wurde ich zweimal bin ich fast gestorben, weil ich überfahren wurde. Und an eine Situation mag ich mich sehr gut erinnern. Da haben wir, ich mit drei Brüdern, haben wir auf das Landwirtschaftsgefährt einen Kieshaufen raufgeschaufelt in der Kiesgrube. Riesenfuder auf den Kipper. Und was machst du nachher? Logisch, ein Bruder fährt und wir andere drei sitzen hinten drauf, oder? Und ich falle runter. Nach etwa 50 Metern hat es gezittert, ich falle runter. Genau vors Hinterrad. Ich lege so auf, ja. Und meine Tochter hat gefragt, hast du dann auch mal dort gefragt, wo dann Jesus war? Und das wisst ihr, was man sagt? Gott, geht's noch? Das ist ja 45 Jahre vorbei. Aber du könntest ja heute beten und mal fragen, wo war denn Jesus? Und wisst ihr, was dann kommt? Die bittere Wurzel. Sage ich, krass, oder? Wenn ich dann sage, er hat es ja nicht verhindert, Gott hat es nicht verhindert. Und dann die Frage, war er dabei? Der war doch sicher nicht dabei. Und das Dritte, ja, aber warum kannst du heute nicht beten? Ich will gar nichts wissen. Weg damit. Ich habe es ja 45 Jahre unterdrückt. Warum soll ich jetzt da nachdenken? Ich will es nicht wissen. Ich gehe nicht grübeln. Und meine Tochter, die hat dann gesagt, aber wenn jetzt deine Heilungsangst so mit einer alten Sache verbunden wäre? Aha! Und wisst ihr, da habe ich wirklich gemerkt, die absolut bittere Wurzel, dass ich schlichtweg eine Wut hatte, so eine innere Rebellion, dass ich verraten mich fühlte. Dabei habe ich es ja überlebt damals, oder? Sonst wäre ich nicht hier. Aber die Wut, die bittere Wurzel, die ist mir da bewusst geworden von dieser Sache vor 45 Jahren. Und dann musste ich meiner Tochter recht geben. Ja, eigentlich könnte ja die heutige Sache auf so etwas zurückgehen. Und sie hat mich gefragt, bist du dann sicher, dass da keine Herzenscherbe entstanden ist? Sag ich, nein. Und wisst ihr, das ist ein Riesenkampf. Ich meine, das ist die Realität. Ich sage es einfach euch, dass ihr wisst, die bitteren Wurzeln, die da sind, wir haben dort eben eine Selbstverantwortung. Da kann kein Mensch für mich beten, wenn ich nicht den Glaubensschritt tue. Ich habe die Verantwortung. Und wenn du dann innerlich so etwas, eine Erfahrung hast, wo du so gegen den Herrn bist, bittere Wurzel, die ist aufgewachsen. Und nun nachher habe ich mir das überlegt und habe gedacht, ja, ich kann es ja heute wagen, oder? Warum kann ich jetzt nicht Jesus fragen, wo er war? Und man macht denn das mit einem Einlassgebet, sagen wir, dass ich als Jünger Jesu wirklich Jesus jetzt das Recht gebe, dass er in alle Herzenscherben hineinkommen darf. Das ist ein Glaubensschritt. Ich muss die Verantwortung übernehmen und ich treffe den Entscheid. Habe das gemacht und dann wirklich Jesus gefragt, bist du denn da gewesen? Oder wo warst denn du in jener Situation, wo ich als 14-Jähriger da liegen geblieben bin? Und wisst ihr, was geschehen ist? erster Punkt ganz klar, die Situation glasklar zurück. Ich liege auf dem Boden, der Kipper mit dem Rad, ich habe sogar die Farben gesehen, es sind alle Details. Und ich habe den Abstand gesehen, so viel etwa. Da das Rad, links, rechts liege ich am Boden. Es fährt genau auf meinen Unterleib, oder? Aber was ich auch gesehen habe, da neben mir links steht eine große himmlische Gestalt, weiße Gestalt. Und die hält einfach den Wagen auf. Punkt 2, da kam ja natürlich sofort der Arzt und der hat mich da untersucht. Oder das Rad hat dann gerade gestoppt, wo es halb auf meinem Unterbauch war. Und er hat dann die Spuren gesehen auf meinem Leib, oder die Radspuren, die Eindrücke. Und dann hat er mich untersucht und ist wieder zum Auto gerannt, hat andere Geräte geholt und hat den Kopf geschüttelt und gesagt, das ist ein Wunder. Ich finde einfach nichts. Du musst nicht ins Spital. Du kannst morgen wieder in die Schule. Und das Dritte, was dann mein Bruder mir nachher gesagt hat, der ist mit dem Gefährt gefahren und er sagt mir, das sei schon speziell gewesen. Er könne sich das nicht erklären. Er hätte einfach stoppen müssen. Und wir hätten erst nachher gerufen. Er hätte schon vorher gestoppt, bevor wir geschrien hätten. Sonst hat er gesagt, ja, sonst wäre es aus mit dir gewesen. Wisst ihr, voll beladener Kieswagen. Aber wisst ihr, was es dann bei mir gewirkt hat? Wir lesen jetzt noch die letzte Folie. Genau das ist geschehen. Wenn ich jetzt heute zurücksehe, Alice, kannst du das
darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer.
Oder unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott schaut doch auch für uns. Wenn er sagt, genug ist genug, dann sagt er Stopp. Und das macht er doch auch in unserem Leben. Er wird streiten für die Gemeinde Jesu. Er wird streiten für Israel. Und in meinem Fall war es natürlich nach diesem Gebet, wisst ihr, was die Folgen waren, oder? Unerschütterliches Reich. Die Angst, die Heilungsangst, die war gerade weg. Die bittere Wurzel, die war weg. Die war sauber ausgegraben und geheilt. Und die Erklärung, warum die Angst kam, die war auch völlig klar, oder? Weil wenn du jetzt denkst, warum habe ich Angst bei einem Heilungsgebet und du denkst das aus der Sicht des 14-jährigen Herzenscherben, der genau natürlich in der Todesfurcht, wenn er sieht, da kommt das Rad, jetzt ist aus. Dann weiß man, wenn ein Mensch den Tod kommen sieht, der schließt die Augen. Der will nicht mehr schauen. Und hat mir auch erklären können, warum könnte ich kein Wort sagen, wenn du es aus der Sicht des 14-Jährigen anschaust, der da überfahren wird, oder? Der sagt doch, ich kann doch kein Wort sagen von dem, wie mich das Rad überfährt. Riesenangst, versteht ihr? Da merkst du völlig die Erklärung, oder? Wenn dann ist halt in diesem Punkt der Herzenscherbe hervorgekommen und hat diese Angst, diese Todesangst ist irgendwo hervorgekommen. Und im Nachhinein habe ich es auch gewusst, warum war diese Angst so immens groß? Todesangst. Aber das Schöne ist, wisst ihr, was das Unerschütterliche, heute sage ich, da habe ich das unerschütterliche Reich empfangen. Wisst ihr warum? Ich merke es. Versteht ihr, ich habe viel mit solchen Leuten zu tun. Und innerlich habe ich gerade wegen solchen Sachen die Gewissheit, so eine innere, klare Gewissheit, Gott kann sagen, es ist genug. Es gibt den Bereich unerschütterlich. Und wenn ich die schlimmsten Leute vor mir habe, innerlich sagt es immer, für Jesus ist das kein Problem. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich kenne sehr viele Verheißungen. Aber die andere Ebene, dass du erlebt hast, wie die Verheißungen in deinem Leben, dass du die erlebst, dass du ganz klar weißt, das ist unerschütterlich, das ist wie drin, das ist noch irgendwie eine andere Ebene. Und da habe ich immer die Gewissheit, Jesus kann doch jedem helfen. Und versteht, ich glaube, jetzt ist die Zeit, wo wir als Gemeinde Jesu das erleben sollen. Dass er uns so erschüttert, dass wir nachher persönlich erleben, er verändert es ins Unerschütterliche. Glaub mir das, auch was Bea da vor ein paar Wochen vorgelesen hat, was in Nigeria geschehen ist, dass diese 72 Frauen und Kinder befreit wurden. Da waren ja Boko Haram-Terroristen, die wollten sie zwingen, ihr müsst euch von Jesus lossagen und wieder dem Islam angehören, oder? Absolut schlimmer Missbrauch, oder? Und was dann Jesus gemacht hat, dass er einfach gesagt hat, weg damit! Gott ist ein verzehrendes Feuer. Dass er so ein klares Zeugnis gemacht hat, dass er diese Leute, die sie erschießen wollten, einfach mal die Engel geschickt und die hat er weggeräumt. Das ist auch die Realität, versteht ihr? Wenn dann Gott sagt, dann räumt er doch alles weg. Die ganze Dämonenwelt, alles kann er doch im Nu wegräumen. Und müsst ihr euch mal vorstellen, wenn ihr jetzt an diese befreiten Frauen und Kinder denkt, ihr Zeugnis, wenn du so etwas erlebst, das unerschütterliche Eingreifen Gottes, das ist doch so stark drin. Und die andere Seite, wisst ihr auch, was da geschieht? Ich habe mir überlegt, was diese Boko Haram-Leute denken. Das redet sich dann auch herum. Und da wird auch das Unerschütterliche hineinkommen, dass ich die vielleicht dreimal überlegen, will ich das machen? Also versteht ihr, dass so die Herrlichkeit, die Größe Gottes durchbricht und meint nicht, dass das heute nicht geschehe. Aber es beginnt vielleicht bei uns persönlichen Leben. Versteht ihr? Ich mache euch Mut, jede Erschütterung so anzuschauen, ich will das Unerschütterliche erleben. Und es beginnt manchmal bei einem total ehrlichen Hinschauen auf sich selber. Dass du dann die bitteren Wurzeln mal annimmst und sagst, warum hast du da so eine Bitterkeit in dir? Und du sagst, zu, ich will nicht hinschauen. Und der Teufel hat dich im Sack. Und könntest doch hinschauen, als ich sage bei mir, wenn ich so Zeugs merke, da schaue ich hin. Weil, wenn Jesus uns Vollmacht geben will, dann muss er doch diese Dinge ausräumen. Ja, genau. Wir kommen zum Schluss. Also ich möchte einfach euch Mut machen und wir machen auch jetzt keine, dass ihr hervorkommen könnt, das ist persönlich, eine persönliche Sache. Ich möchte einfach zum Schluss noch beten. Herr Jesus, ich preise dich, du bist so ein guter Herr und wir empfangen das unerschütterliche Reich und ich danke dir, dass du durch deinen Heiligen Geist auch in uns das aufdeckst, dass du uns Vollmacht geben willst. Und Herr Jesus, ich preise dich, dass die Braut Christi hervortreten wird, auch in diesen Sachen. Danke dir, Herr. Du bist so wunderbar und du wirst mit Israel den Weg gehen, du wirst in der Endzeit, alles wird unerschütterlich geschehen, so wie du willst. Und Herr, das wird auch ein Zeugnis geben auf alle Heiden, dass sie wahrnehmen müssen, da ist der unerschütterliche Herr. Und ich preise dich, dass du uns auch hilfst, wirklich hilfst, in unserem Leben so ehrlich zu sein und zu suchen, Hunger nach dir. Ich danke dir dafür. Amen.